Wissen Sie noch, wann dieses Lied erklang? Ja, es war schon ein besonderer Abend. Der 13. Juli 2014, Maracanã. Nach dem Halbfinale gegen Brasilien, das Finale gegen Argentinien und dann die 117. Minute, die scharfe Flanke von Schürrle von der linken Seite und Götze haut das Runde ins Eckige, Weltmeister, ein Hoch auf uns, auf dieses Leben. Das klang damals im Stadion als Lied, als unsere Mannschaft den Titel geholt hatte. Das sind diese Tage, diese tollen Stunden, in denen alles stimmt. Stunden, in denen wir uns feiern, voller Freude, das Leben genießen und dann wirklich singen, ein Hoch auf uns. Nun könnten Sie vielleicht denken, also das ist nicht das, was ich jetzt in einer christlichen Veranstaltung sofort erwarten würde. Müsste es da nicht viel häufiger heißen Halleluja und nicht ein Hoch auf uns und auf gar keinen Fall Götze sei Dank, sondern vielleicht auch lieber Gott sei Dank. Naja, so ein bisschen augenzwinkernd sagen wir das schon heute Abend. Aber die Frage, die dahinter steht, die meinen wir durchaus ernst. Haben wir Grund, uns zu beglückwünschen? Ein Hoch auf unser Leben? Können wir zum Beispiel auch mit Robbie Williams singen, I love my life, ich liebe mein Leben. Und wenn es ganz gut geht, können Sie vielleicht am Ende dieses Abends sagen, ja doch, ich habe Grund, mich zu beglückwünschen, ein Hoch auf uns. Ich habe Grund dazu, mein Leben zu lieben. Und wenn es gut geht, haben Sie vielleicht auch ein bisschen gemerkt, das hat mit diesem christlichen Glauben zu tun, das hat mit diesem Jesus zu tun, um den es immer geht, wenn greifbar in die Stadthalle einlädt. Ich möchte Ihnen zu Beginn gleich ein bisschen erzählen, was ich am christlichen Glauben so mag. Das hat genau damit zu tun. Ihr seid zu beglückwünschen, hat Jesus einmal gesagt, zu seinen Zuhörern. Ein Hoch auf euch, warum? Weil ihr Gott so wichtig seid. Ein Hoch auf euer Leben, weil Gott an eurem Leben Interesse hat. Unser Ziel heute Abend ist, Ihnen davon zu erzählen, wie der christliche Glaube dann uns in unserem Verhältnis zu uns selbst hilft. Zu einem Verhältnis, in dem wir die Kunst, uns selbst zu lieben, lernen können. Wer Gott kennenlernt, bekommt ein neues, ein frisches, ein entspanntes Verhältnis zu sich selbst. Aber das geschieht auf eine besondere Weise. Und ich will Ihnen gleich sagen, wo ich ein bisschen hin möchte mit Ihnen heute Abend, was so der Zielgedanke ist. Und vielleicht können Sie ihn ein bisschen mitverfolgen. Mein Zielgedanke heißt, Gott macht uns für uns selbst frei, indem er uns von uns selbst frei macht. Gott macht uns für uns selbst frei, indem er uns von uns selbst frei macht. Ein Beispiel zu Beginn. Ich finde, das Schöne am christlichen Glauben besteht unter anderem darin, dass ich an jedem Tag neu anfangen kann. Jeder neue Morgen hat etwas von Ostern, etwas von Auferstehung, etwas von neuem Anfang. Ich darf zum Beispiel mein Versagen hinter mir lassen. Ich werde schuldig, ich bleibe anderen etwas schuldig. Aber ich muss das nicht wie ein dickes Paket durch die Nacht in den neuen Morgen tragen. Ich darf es abgeben, abends sagen, das war dieser Tag und morgens anfangen und ich muss dann vielleicht einiges klarkriegen und in Ordnung bringen, aber ich tue es mit der Gewissheit im Rücken. Mir ist verziehen, ich darf neu anfangen. Die Kunst der Selbstliebe hat damit zu tun, dass ich mir gönne, was Gott mir gönnt, einen frischen Anfang an jedem Morgen. Oder ich darf meinen Zorn abgeben, hinter mir lassen. Es gibt einen schönen Satz im Neuen Testament, der geht ungefähr so. Lasst doch die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Wissen Sie, Zorn ist an sich nichts Schlimmes. Er kann aber schlimm werden, wenn wir ihn nähren und wenn wir ihm breiten Raum einräumen. Stattdessen wird uns hier empfohlen, vielleicht abends einmal so beim Sonnenuntergang zu sagen, lieber Zorn, das war jetzt okay, du warst eine Zeit lang bei mir, aber jetzt wird's Zeit für dich zu gehen und morgen früh will ich dich hier nicht mehr sehen. Die Kunst der Selbstliebe schließt auch das ein, dass ich meine Seele nicht vergiften lasse durch den Zorn. Und ein letztes: Ich kann auch mein Scheitern abgeben und neu anfangen. Sie kennen das bestimmt. Ich habe mir etwas vorgenommen, was mir wirklich wichtig war. Ich wollte etwas ändern und ich bin wieder einmal auf die Nase gefallen. Und dann sagt Gott: Es ist gar nicht schlimm, auf die Nase zu fallen. Ich habe Geduld mit dir und darum steh auf und habe auch selbst Geduld mit dir. Fang nochmal neu an, justier das nochmal nach, guck zu, ob du Hilfe kriegst, aber bleib nicht liegen, steh auf. Sei doch nicht ungeduldiger mit dir selbst, als ich es mit dir bin. Die Kunst der Selbstliebe, Geduld mit mir haben. Warum ist das alles so? Das alles kann so sein, weil ich Gott wichtig bin. Darum kann ich jeden Tag neu anfangen. Darum kann ich sagen, ich bin zu beglückwünschen. Ein Hoch auf dieses Leben. Wir sind Gott wichtig. Das ist allerdings nicht unbedingt immer so naheliegend, dass wir das denken. Wir könnten ja auch denken, wir sind so vergängliche, so winzige, so zerbrechliche Wesen. Und wenn es einen Gott gibt, wie sollte er uns überhaupt wahrnehmen? Und auch unter Menschen ist das ja manchmal so, dass viele durchs Leben gehen und das Gefühl haben, so richtig wahrgenommen werde ich nicht. Mancher Erwachsene ist immer noch damit beschäftigt, so viel zu leisten, dass seine Eltern endlich den Grund sehen, stolz auf ihn zu sein. Also so ganz selbstverständlich ist das nicht, dass wir wichtig sind. Aber das ist genau die gute Nachricht, die der christliche Glaube weiter sagt: Du bist Gott wichtig. In dem alten Buch, in der Bibel, steht einmal ein Satz, da sagt Gott: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wussten Sie das? Gott kennt Ihren Namen. Und wenn Sie mal nicht da wären, er würde es als Erster bemerken. Wenn es vielleicht kein anderer bemerkt, er würde es ganz sicher bemerken. Für ihn sind Sie einzigartig. Ich kann also jeden Tag meine Lasten abwerfen und an jedem Morgen noch einmal bei Null beginnen. Ich muss nicht den ganzen Ballast mit mir herumschleppen. Das wäre auch sehr anstrengend. Aber schauen Sie mal selbst.
Baggy started off big, but it got smaller. Portable. Now one person can carry more than ever. Important stuff like clothes, toiletries, fancy little dogs, you know, necessities. But what's amazing is how much stuff we drag around that we don't need and don't like. Things that trip us up, wear us out, and box us in. Stuff like anger.
What is wrong with you?
Addiction. Overeating and overspending.
It was amazing. They had such great sales. I couldn't believe it.
We carry around past relationships.
I don't know what I ever saw in you. I don't even dress well. Gosh.
Worry, unforgiveness, and selfishness.
I think that's a great idea, don't you?
I love it.
It makes us ask questions like, why did I do that? Or how did I get here? And what is wrong with me? Because this stuff is heavy. It's bulky.
I'm sorry.
It makes everything in life harder, especially relationships. You might not know where it came from or how you got it, but there's only one way to deal with baggage. Throw it down. Drop it. Just let go. Sounds easy, but it's not. You carry something long enough, it feels like a part of you. You walk away, but a minute later, it's back in your hand. Baggage is tricky like that. You gotta keep dropping, keep throwing, keep letting go, so you could take hold of something better. God's best for your life. And for that, you're gonna need both hands. We run fastest, love fullest, and live lightest when we let go of the baggage.
So ist das mit dem Wegwerfen. Ist eine coole Sache, aber wie wir gesehen haben, nicht immer ganz einfach. Und wir kommen darauf auch nochmal gleich zurück. Aber selbst wenn es uns gelungen ist, was dann? Wozu sollten wir die Hände frei haben? Als ich mich auf diesen Abend vorbereitete, fing meine Uhr an, mit mir zu reden. Das tut sie öfter. Und in diesem Fall hatte sie eine ganz besondere Botschaft für mich. Meine Uhr sagte mir nämlich Folgendes wörtlich: Nimm dir diese Woche Zeit für dich, Michael. Tu dir was Gutes. Okay, das war die Erinnerung an die fehlenden Trainingskilometer im Wochenplan. Es war also nicht nur gut gemeint. Aber es verschärft meine Frage: Wie tue ich mir denn eigentlich Gutes? Wie mache ich das? Und nun könnten wir über viele Dinge reden, über Ernährung, über Ruhe, über Achtsamkeit, über Bewegung. Das will ich heute alles nicht tun. Ich möchte ein bisschen tiefer graben und an einer ganz anderen Stelle einsetzen. Viel grundsätzlicher fragen: Wie kann mir das gelingen, dass ich auf eine förderliche, auf eine liebevolle Weise mit meinem eigenen Leben umgehe? Und dass ich dann wirklich sagen kann, ein Hoch auf uns. Grob gesagt gäbe es zwei Extreme. In dem einen Extrem läge die völlige Missachtung meines Lebens. Ich finde mich nicht wichtig, ich kümmere mich nicht um mich, ich vernachlässige alles, was ich eigentlich bräuchte, oder ich schädige mich sogar auf die eine oder andere Weise. Keine gute Idee. Das andere Extrem ist aber ebenso schwierig. Ich drehe mich nur noch um mich selbst. Ich bin mir selbst das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und wenn wir das bei anderen sehen, dann spüren wir vielleicht, wie uns das befremdet. Und wir sagen dann, jemand ist so selbstbezogen oder gar selbstverliebt. Und auch das finden wir dann meistens nicht nur witzig. Wie schwer das mit der gesunden Selbstliebe ist, das erzählt eine alte Geschichte. Und die hat etwas mit dieser schönen Blume zu tun. Die hat der Elias für uns ausgegraben und ich zeige sie Ihnen mal, weil die Geschichte, die ich jetzt erzähle, hat ganz viel mit ihr zu tun. Die Geschichte stammt aus der Antike und sie ist ganz oft erzählt worden schon. Sie handelt von einem jungen Mann, Narziss. Und er ist der Sohn eines Flussgottes. Und Narziss, als er heranwächst, ist er ein unglaublich schöner Mensch, wahnsinnig attraktiv. Die Bewerber stehen Schlange, die sich um seine Liebe und Anerkennung bemühen. Aber Narziss weist sie alle hart und herzlos von sich. Ihm scheint keiner würdig zu sein, von ihm geliebt zu werden. Eines Tages geht Narziss sogar so weit, dass er einem, der sich um ihn bemüht, einen Dolch schickt. Und dieser arme Mensch hat sich damit selbst aus dem Leben geräumt. Die Geschichte hat verschiedene Endversionen, das wird ganz unterschiedlich erzählt. Und die bekannteste ist vielleicht diese. Eines Tages geht Narziss an einer klaren Quelle vorbei und er hat Durst und er will trinken. Und er beugt sich nieder und schaut in dieses klare Wasser und er entdeckt sein eigenes Antlitz im Wasser. Und schlagartig ist er unsterblich in sein eigenes Antlitz verliebt. Er kann gar nicht aufhören, dahin zu gucken. Er beugt sich immer tiefer, um noch mehr zu erfassen, noch mehr zu sehen von sich selbst, von diesem Selbst, in das er so verliebt ist, bis er kopfüber in die Quelle stürzt und ertrinkt. Und es heißt, man habe dann nur noch eine einzelne Narzisse am Ufer gefunden. Die Geschichte von Narziss ist so eine Mustergeschichte dafür, wie kann das gelingen, dass wir auf eine gesunde Weise mit uns selbst umgehen. Weder so, dass wir uns selbst vernachlässigen, noch so, dass sich die ganze Welt um uns selbst dreht, weil wir so verliebt in unser eigenes Bild sind, wie übrigens auch eine der Figuren in unserem kleinen Film. Es gibt Menschen, die analysieren unsere Zeit und sie sagen, der eigentliche Heilige unserer Tage ist genau dieser Narziss. Wir betreiben den Tanz um das Goldene Selbst. Man hat uns über Jahrzehnte beigebracht, so seit den 70er, 80er Jahren, wir müssten uns nur mehr selbst schätzen und lieben und annehmen, dann würde alles besser. Ist nicht ganz so gekommen. Es ist nicht ganz so gekommen. Und man kann verschiedene Dinge benennen, woran man das festmacht. Eins ist zum Beispiel, dass man eine unglaubliche Empfindlichkeit gegenüber jeder Form von Kritik beobachten kann. Dabei würde gute, hilfreiche Kritik uns doch nur helfen zu wachsen. Aber einer Generation, der man wieder und wieder erzählt hat, wie großartig und wunderbar sie ist, will gar nicht einleuchten, warum sie wachsen sollte. Ein anderes Feld, wo man das sehen kann, ist die Welt der Führungskräfte. Eine Psychologin hat mal gesagt, je weniger kompetent eine Führungskraft ist, desto zuversichtlicher ist sie über sich selbst. Also ganz wenig Kompetenz, aber so ein Ego. Narziss lässt grüßen. Und das letzte Beispiel ist so aus unserer Alltagswelt. Wenn wir uns selbst so wahnsinnig wichtig sind, dann ist das auch unser liebstes Motiv. Wenn wir also Fotos machen, fotografieren wir nicht mehr die wunderschöne Frühlingswelt, die sich da draußen gerade entfaltet, sondern wir fotografieren uns selbst. Me, my selfie and I. Um wieder von anderen zu lernen, um uns realistisch einschätzen zu können, um die Welt wieder zu entdecken, müssten wir, so schreibt es eine Psychologin wörtlich, das mächtige Biest in uns zähmen, das in der Mitte unseres Universums hockt. Wer? Unser Ego. Unser Ego. Aber wie soll das gehen? Wie soll das klappen? Ich mag sehr einen Gedanken, den der berühmte Psychiater Viktor Frankl einmal geäußert hat. Dieser jüdische Arzt begründete eine der großen Schulen der Psychotherapie. Und er beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, wie können Menschen eigentlich glücklich werden? Und diese Frage ist ganz nah an unserer Frage, wie kann ich mit meinem Leben so umgehen, mich selbst so lieben, dass ich dabei nicht auf die Nase falle, sondern wirklich glücklich werde? Und Viktor Frankls Grundgedanke heißt, ich kann Glück nicht direkt ansteuern. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich will jetzt unbedingt glücklich werden. Das Glück stellt sich vielmehr als eine Art Nebenprodukt, als eine Art Abfallprodukt, wie von selber ein, wenn ich etwas anderes habe. Das ist so wie bei einem guten Witz. Das Lachen stellt sich ein, weil der Witz gut ist, aber nicht, weil ich unbedingt lachen wollte. Und was ist das? Frankl sagt, wenn ich etwas außerhalb meiner selbst mit ganzer Hingabe lieben kann, dann wird sich als dieses Nebenprodukt auch Glück einstellen. Wenn ich mich verschenken kann an einen anderen Menschen, an eine große Aufgabe, an den Sinn des Lebens. Ich kann mich nicht direkt lieben. Ich kann mich nicht unmittelbar lieben. Frankls Idee war, indem ich mich ganz vergesse in dem, was ich liebe, finde ich ganz zu mir. Ich finde mich also, indem ich mich loslasse. Ich bin bei mir, wenn ich nicht dauernd mit mir selbst beschäftigt bin. Man kann das ab und zu erleben. Als unsere Kinder klein waren, sind wir mal zum Urlaub in Schweden gewesen und eines Morgens hat sich so ein Moment eingestellt. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Wir sind alle irgendwann wach geworden und plötzlich ist der ganze Tagesablauf und der Plan für diesen Tag ins Stocken geraten. Wir fanden uns auf einem Teppich wieder. Also ich und meine beiden Jungs, 4 und 6 Jahre alt. Und wir hatten eine große Kiste Lego bei uns. Und wir haben gebaut, Stunde um Stunde, im Schlafanzug. Frühstück vergessen, Tagesausflug vergessen, einfach gebaut, eine Stunde nach der anderen. Wir waren völlig außer uns und doch ganz bei uns. Wir dachten gar nicht an uns, wir dachten nur an das Spiel. Aber wir haben uns selten so wohl in unserer Haut gefühlt. Dieser Morgen vor 30 Jahren gehört für mich zu den kostbarsten Erinnerungen im Zusammensein mit meinen beiden Jungs. Die Idee lautet also, wir sollen uns wichtig nehmen, aber genau auf diese Weise, dass wir etwas lieben, was größer ist als wir, etwas tun, indem wir uns verlieren. Die Kunst der Selbstliebe ist eigentlich die Kunst des Selbstvergessens. Klingt ein bisschen paradox, ist aber so. Die Kunst der Selbstliebe ist eigentlich die Kunst des Selbstvergessens. Jesus bringt es einmal so auf den Punkt, er hat mal gesagt, wenn ihr euer Leben behalten wollt, wenn ihr es krampfhaft festhaltet, dann werdet ihr es verlieren. Wenn ihr aber euer Leben verliert, wenn ihr es aus der Hand gebt, wenn ihr es mir anvertraut, dann werdet ihr es gewinnen. Wer immer nur um sich selbst kreist, um sich selbst zu lieben, der tut nicht gut, sich selbst nicht und anderen auch nicht. Und mal Hand aufs Herz, wir kennen das doch aus unserem Alltagsleben, wie das sein kann, wenn ein Mensch nur um sich selbst kreist. Wenn wir Kollegen haben im Betrieb oder einen Chef im Labor und wir merken, dem geht's eigentlich nur um uns und wir sind eigentlich nur die Erfüllungsgehilfen für das, was er haben will. Wir selbst sind überhaupt nicht wichtig. Wir sind nur da, um sein unstillbares Bedürfen zu stillen. Und noch schlimmer ist das in Liebesbeziehungen, wenn wir merken, dass der eine den anderen eigentlich nur gebraucht, damit es ihm selbst gut geht. Er liebt eigentlich gar nicht den anderen, sondern er liebt nur das gute Gefühl, das er hat, wenn er mit dem anderen zusammen ist. Der andere wird zu einer Art Lieferanten für die guten und schönen Gefühle, die ich gerne haben möchte. Und wenn es noch schlimmer kommt, nicht mal dafür, sondern eher nur für einen gedeckten Tisch oder für eine Portion Sex. Das Elend dieser Selbstbezogenheit, ich muss nun auch bei mir selbst bleiben. Ich habe dann tatsächlich nur mich selbst. Ich will mich und dann kriege ich auch mich, aber eben nur mich. Und vielleicht spüre ich dann auch, so werde ich nie die richtige Art finden, mich selbst zu lieben. Und wir können das nicht einmal ohne weiteres ändern. Mal Hand aufs Herz, kennen Sie das nicht, dass man so ganz selbstvergessen gerne sein möchte und man kreist und dreht doch um sich selbst. Der Narziss in uns, der lässt uns nicht so ohne weiteres los. Er hat uns im Griff und plötzlich müssen wir verzweifelt wollen, was wir wollen. Und damit sind wir an der schwierigsten Stelle unseres Themas. Die Kunst, uns selbst zu lieben, müsste ja unser Herz erfüllen, müsste uns Erfüllung bringen. Wir müssten sagen können, wir fühlen uns so wohl in unserer Haut, wir sind ganz mit uns im Reinen, wir sind völlig bei uns zu Hause. Und zugleich müsste die Kunst der Selbstliebe uns mit anderen verbinden, uns freimachen aus diesem Gefängnis, in dem wir dauernd mit uns selbst beschäftigt sind. Aber wir sind diese in uns selbst verkrümmten Menschen, die fatalerweise nie von sich selbst loskommen und damit auch nie wirklich glücklich werden. Manchmal spitzt sich das zu. Und manchmal gibt es Lebenssituationen, in denen uns schlagartig deutlich wird, damit das anders wird, reicht nicht ein bisschen mehr Bemühen. Da braucht es schon stärkeres Zeug, deutlich stärkeres Zeug.
Mein Vater ist ein großer Bastler. Er arbeitet gerne praktisch und möchte wissen, wie Dinge repariert werden können. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass unser Auto jemals zum Ölwechsel in der Garage gewesen wäre. Nein, diese Sachen brachte er nicht in der Werkstatt. Das war etwas, was er viel lieber selber machte. Alle bewunderten ihn dafür. Gerhard kann dies, Gerhard kann jenes. Und als kleines Mädchen bewunderte ich ihn auch. Mein Vater konnte immer alles wieder hinbekommen. Aber dann irgendwann wurde ich groß. Schließlich ging ich schon zur Schule. Ich wollte nicht länger das kleine Mädchen sein, das wegen allem zu seinem Vater rennt. Nein, ich konnte sehr gut für mich selber sorgen. Ja, was mein Vater konnte, das konnte ich auch. Und das wollte ich allen zeigen. Eines Tages, als meine Familie gerade auf einem langen Spaziergang unterwegs war, ging ich in unsere Garage. Ich hatte am Tag zuvor mitbekommen, dass Mamas Fahrrad kaputt gegangen war. Und nun wollte ich mich daran machen, den Fehler zu finden und zu beheben. Hier in der Garage, da kannte ich mich aus. Schraubenzieher und Werkzeug waren hier. Ein Ersatzrad lag dort. Ja, hier hatte ich früher oft gesessen und meinem Vater bei der Arbeit zugesehen. Meine Eltern hatten nichts dagegen, wenn ich in der Garage spielte. Nur diese Wanne da, die war absolut tabu für meine Schwester und mich. Sie enthielt das Öl vom Ölwechsel bei unserem Auto. Eine klebrige Masse. Nein, also so viele Freiheiten meine Eltern uns auch ließen. Diese Tonne durften wir nicht berühren. Aber das machte nichts. Es gab so viele interessante Dinge zu entdecken. Und an diesem Nachmittag war ich in die Garage gekommen, um das Rad zu reparieren. Schnell fand ich auch den Grund für die Panne. Eine Reißzwecke hatte sich tief in den Mantel des Hinterrades gebohrt. Ha, ein Kinderspiel. Ja, ich wusste genau, wie so etwas zu reparieren war. Ich malte mir schon aus, wie meine Familie von ihrem Spaziergang zurückkommen würde und ich ihnen dieses heile Rad präsentieren könnte. Wie stolz würden sie auf mich sein. Das einzige Problem dabei war, dass sich das Flickzeug nicht dort befand, wo ich es vermutet hatte. Ich durchsuchte den Werkzeugkasten. In den alten Kartons war es nicht. Beim Ersatzrad befand sich nichts. Und auch dabei fiel mir der Schraubschlüssel in die Wanne mit dem alten Öl. Ich sah nach und die schwarze Flüssigkeit schwappte noch nach. Sie sah zäh und dunkel aus. Ich erinnerte mich genau an die Worte meines Vaters, niemals in dieses Öl zu fassen. Aber irgendwie musste der Schraubschlüssel ja nun wieder herauskommen. Langsam kniete ich mich nieder. Und zögernd griff ich in das Öl. Und das fühlte sich gut an. Dick, schleimig. Bis zu den Ellenbogen schob ich beide Arme hinein. Herrlich. Der Schraubschlüssel war vergessen und ich ganz fasziniert von meinem neu entdeckten Abenteuer. Ganz ehrlich, es war super. Aber dann war es plötzlich nicht mehr super. Als ich wieder aufstand, merkte ich, in was für eine Lage ich mich gebracht hatte. Das Öl klebte an mir. Und als ich versuchte, es abzuschütteln, machte ich alles nur noch schlimmer. Ich versuchte, es abzuwischen und abzustreifen. Nichts half. Ich schnappte mir ein Tuch aus der Garage. Ach, viel zu klein, um irgendetwas zu bewirken. Was sollte ich nur tun? Ich wollte doch nur helfen. Ich wollte Mamas Rad reparieren und zeigen, dass ich auch etwas kann. Und dann dieser blöde Schraubschlüssel, wenn er nicht gewesen wäre. Ich lief in das Waschzimmer und schrubbte eifrig mit Wasser und Seife. Aber dabei bewirkte ich nur, dass ich das Öl nur flächendeckend auf mir, im weißen Waschbecken und den Badezimmerfliesen verteilte. Zu einem Überfluss hörte ich nur noch die Tür ins Schloss fallen. Meine Familie war zurück. Was sollte ich machen? Und dann beschloss ich, das einzig Richtige zu tun. Papa! Ich hörte seine Schritte draußen vor dem Badezimmer. Und als er die Badezimmertür öffnete, da brach ich in Tränen aus. Aber ohne ein Wort zu sagen, nahm mein Vater meine ölverschmierte Hand und ging mit mir in die Küche. Aus dem Waschbecken mit seinem Schrank holte er eine körnige Waschpaste hervor. Sie roch nach Orange. Dann stand er bei mir und half, diese ölige Schmiere wieder abzuwaschen. Ich sah, wie der ganze Dreck im Ausfluss verschwand und ich wieder sauber wurde.
Aber ohne ein Wort zu sagen, nahm mein Vater die ölverschmierte Hand. So ist das mit Jesus. So macht er das. Wenn die Dinge gründlich schiefgegangen sind, wenn ich das Beste vorgehabt habe, wenn ich aus meinem Leben etwas machen wollte, mich auf angemessene, gute Weise zu lieben, und am Ende stehe ich da und das Malheur ist passiert und ich weiß keinen Ausweg mehr. Und ohne ein Wort zu sagen, nimmt er die ölverschmierte Hand. Und dann kommt das stärkere Zeug. Aber was ist das? Wer heilt den Schaden und wie macht er das dann wirklich? Wissen Sie, was mich an Jesus fasziniert? Das ist seine Freiheit und Gelassenheit. Jesus litt nicht an einem Mangel an Selbstbewusstsein. Als er seinen Weg antrat, da gab es eine ganz entscheidende Situation. Jesus wurde als Erwachsener im Jordan getauft und als er aus dem Wasser stieg, hörte er eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein Sohn. Dich habe ich lieb. An dir habe ich Freude. Was für ein Satz. Wenn mancher von uns doch den einmal gehört hätte von Mutter oder Vater. Du bist mein liebes Kind, Sohn und Tochter. Dich habe ich lieb. An dir habe ich Freude. Und selbst dann noch, wenn du so aussiehst. Diesen Satz trug Jesus im Herzen. Er trug ihn in seinen Gedanken. Er trug ihn vor Augen, als er seinen Weg antrat. Ich bin unendlich geliebt vor allem, was ich tue. Und das gab ihm eine unendliche Freiheit. Er konnte sich zu 100% einsetzen für das, was sein Lebenswerk sein sollte. Er konnte sich ganz einlassen auf Beziehungen. Er konnte auch Nein sagen. Er konnte ausruhen, mit Freunden zusammen sein, die Blumen genießen und ein gutes Glas Wein. Er war offenkundig ganz bei sich und ganz für uns. Und genau diese Liebe und Freiheit, die gibt er weiter an die, die sich ihm anschließen und anvertrauen. Wenn ein Mensch Jesus vertraut, dann ist das einer der ersten Schritte, dass er sich taufen lässt oder wenn er als Kind getauft worden ist, dass er an seine Taufe erinnert wird und daran zurückdenkt. Vater im Himmel, sagt auch dir, du bist mein liebes Kind. Ich habe dich lieb und an dir habe ich Freude. Und dann ist das ganze weitere Leben eine einzige Einübung in diese Kunst. Geliebt werden und sich in Freiheit für das, was wichtig ist, zur Verfügung zu stellen. Die Selbstliebe dieser Art schaut in den Spiegel und dann sagt sie, ist gut so, passt schon, danke. Ich bin gerne in diesem Leben. Ich mag mich, wie ich bin. Und wie gut, dass ich mich nicht dauernd um mich selbst drehen muss. Ich bin frei für das große Abenteuer, andere zu lieben, die Welt zu gestalten, mein Stückchen Welt ein bisschen besser zu machen, in dem ich lebe. Eins gehört noch hierher. Das alles wurde möglich, weil Jesus das stärkere Zeug zur Verfügung hatte. Was ist das? Wir denken in diesen Wochen an den Weg, den Jesus gegangen ist. Wir erinnern uns daran, dass er hingerichtet wurde an einem Kreuz und starb und dass er nach 3 Tagen wieder auferstand und sich vielen Menschen zeigte. Und wir sagen als Christen, Jesus gab sein Leben für uns. Wir sagen als Christen, das größte Opfer der Liebe war, dass Jesus sein Leben für uns in die Waagschale warf. Und dafür brauchen wir jetzt noch einen Moment. Vor einigen Wochen hat ein französischer Polizist bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich sich selbst freiwillig als Geisel in die Hand der Verbrecher gegeben. Er setzte sein Leben aufs Spiel. Er tat es, um die anderen Gefangenen zu befreien, weil er wusste, die sind in ernster Lebensgefahr. Diese Verbrecher werden keinen Moment zögern, die Gefangenen zu töten. Also stellte er sich zur Verfügung. Dieser Polizist kam ums Leben. Im selben Moment konnte aber die Polizei den Supermarkt stürmen, die Geiselnehmer unter Kontrolle bringen und die Gefangenen befreien. Der Tod des einen wurde die Lebensrettung für alle anderen. Sein Name war Arnaud Beltram. Ein 44-jähriger Familienvater, von dem man später erfahren konnte, dass er Christ war, dass er seinen katholischen Glauben auch aktiv praktizierte. Er lebte die Freiheit, ganz er zu sein, indem er ganz für andere war. Aber die Pointe dieser Geschichte ist eigentlich eine ganz andere. Beltram gab sein Leben für einige wenige Menschen in einem französischen Supermarkt. Jesus gab sein Leben für die ganze Welt, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Er zahlte das Lösegeld für uns versklavte, an Narziss gebundene, ölverschmierte Wesen. So können wir neu auf uns schauen. So wertvoll sind wir, dass der Größte unter allen Großen, der Sohn des Schöpfers, die Ikone der Liebe, nichts Besseres wusste, als das eigene Leben für uns hinzugeben. So frei war er, so geliebt sind wir. Und zugleich steckt hier das letzte große Geheimnis unseres Themas. Denn dieses Opfer war notwendig. Das mag uns fremd vorkommen, weil wir vielleicht jetzt denken, warum musste denn ein anderer Mensch für mich sein Leben geben? Und wie sollte der Tod eines anderen mir heute zugutekommen? Bei den Polizisten war das klar, aber wie soll das bei Jesus funktionieren? Warum musste ein anderer für mich sterben? Weil durch unser Verdrehtsein in uns selbst so viel Schaden geschehen ist. Es ist wie in dieser Geschichte mit dem Öl. Da ist etwas Zerstörerisches in meiner Welt. Da ist ein Berg an Schulden aufgehäuft. Den kann ich nicht einfach wegreden. Es muss jemand eintreten für das, was zerstört wurde. Und das sind entweder wir selbst, dann ist es unser Ende, oder jemand, der für uns eintritt. Jesus tritt für uns ein und darum können wir jeden Morgen neu anfangen. Aber wieso kann der Tod eines anderen so viel in meinem Leben auswirken? Weil eben dieser andere kein x-beliebiger war. Er ist der eine Freie, der sich nicht um sich selbst dreht. Er ist der, der ganz bei uns ist und damit ganz bei sich selbst. Er ist der Retter der Welt. Er ist der eine Ausweg aus unserer Verzweiflung, so sehr wir selbst sein zu wollen, aber ebenso verzweifelt von uns selbst nie loszukommen. So wie Felix Eifler das eben am Anfang gesagt hat, ich kann nicht mal einfach erklären, ich nehme mal einen Tag frei von mir selbst. Mit ihm beginnt ein anderes Leben. Und das ist dann die Kunst der Selbstliebe, sich von ihm lieben zu lassen und die unendliche Gelassenheit und Freiheit einzuüben, die in seiner Nähe entsteht. Und das meinte ich am Anfang. Gott macht uns frei für uns selbst, indem er uns frei macht von uns selbst. Und das alles erzählen wir Ihnen heute Abend mit Musik und Theater und durch unsere Impulse. Nicht, dass Sie es nur einfach mal gehört haben, sondern wir erzählen es Ihnen mit einer Hoffnung. Wir hoffen, dass Ihnen das einleuchtet und vielleicht etwas in Ihnen zum Klingen bringt, vielleicht sogar eine Sehnsucht anstößt. Das Sehnen danach, in den Spiegel schauen zu können und sagen zu können, es ist gut, ich bin geliebt, so wie ich bin. Selbst Gott hat Spaß, wenn er auf mich schaut. Mir ist vergeben, ich bin frei. Ich darf in dieser Welt mein Spiel spielen und das jeden Tag neu. Ich muss mich nicht dauernd mehr um mich selbst drehen. Ich bin frei für das Spiel, für andere, für Gott. Und genau so tue ich mir das Beste, das ich mir tun kann. Die Kunst der rechten Selbstliebe. Und wenn Sie dieses Sehnen spüren, wenn Sie merken, da erkenne ich mich wieder in dieser Sehnsucht, dann beten Sie doch jetzt zum Schluss mit mir. Wenn Sie das mögen, ganz still, innerlich, und wenn Sie sagen, na, das ist nicht mein Ding, dann hören Sie einfach einen Moment zu. Jesus, danach sehne ich mich, so geliebt zu werden, so Ja sagen zu können zu meinem Leben, so erlöst zu werden von allem, was durch meine Schuld schief ging, so gelassen und frei für mein Spiel in dieser schönen Welt. Danach sehne ich mich. Und darum komme ich jetzt zu dir und bitte dich, hilf mir doch damit anzufangen, dir zu vertrauen. Hilf mir doch damit anzufangen, dir zu folgen, deine Liebe zu empfangen und mit dir durchs Leben zu gehen. Und wer immer das mag, spricht es still mit. Amen. So sei es. Vielen Dank.